möchte euch noch ganz herzlich den David Jani vorstellen. Er ist Pastor in der Trittligasse. Noch 2021 hast du die Gemeinde übernommen. Er ist geheiratet, hat 3 Kinder. Er hat an der STH in Basel einen Master gemacht in Theologie. Und für mich sehr interessant ist, dass er im Moment an der Uni studiert und den Master in Psychologie noch machen will. Er hat schon den Bachelor in Psychologie, jetzt noch den Master. Und ich finde das eine sehr interessante Kombination, David. Wie kannst du das brauchen im Gemeindealltag, dass du noch Psychologie studierst?
Ah, jetzt gibt es doch ein Interview.
Ja, ich meine,
wir haben keine Zeit. Oh, also das wäre ein eigener Abend, was mir hilft. Es entspricht mir auch, ich studiere von Herzen gern. Und es ist für mich ein Training, in die säkulare Welt einzutauchen. Also ihr alle bewegt euch im Zürich von heute. Und ich als Pastor, ich habe so lange Theologie studiert, ich habe gemerkt, für mich, ich hätte Lust, mitten einzutauchen. Und ich denke, ich bin auch in Bern gewesen, also in Summiswald. Aber schon in der Uni Zürich angefangen, Psychologie studieren, einfach um in diese Welt einzutauchen. Darum ist es wertvoll, nur schon Begegnungen mit all diesen Menschen zu merken, all diese Denkmodelle, säkulares Denken, Glauben, wie bringe ich das zusammen? Und dann ist es natürlich eigentlich ein Lobpreis. Weil Psychologie ist nicht, das ist eigentlich nicht Freude und Psychoanalyse, sondern Psychologie schaut eigentlich auf den Mensch, wie funktioniert der Mensch. Wieso verhält er sich so? Was empfindet er? Wie funktioniert er mit dem Hirn und Hormonen zusammen? Und das ist für mich einfach staunen, wie Gott uns gemacht von dem her.
Super.
Das wäre.
Das hat mich extrem interessiert und ich finde das toll. Wir können hoffentlich dem Coffeeshop können wir ihm dann noch ein paar Fragen stellen, nicht nur zur Predigt. Das selbstverständlich, aber vielleicht auch noch der Hintergrund von ihm. Hey, merci vielmals, dass du hierher kommst und merci vielmals für die Message.
Danke, Jörn. Freue mich, hier zu sein, so von einer Stadtgemeinde zur anderen Stadtgemeinde. Das gehört mit dazu, so schön hier mit euch Lieder zu singen, zu wissen, wir haben genau das Gleiche, wir sind erfasst vom gleichen Anliegen, vom gleichen Jesus Christus, vom gleichen Evangelium, mit einer Liebe zur gleichen Stadt. Und es braucht, wenn wir uns wünschen und wann und wie Gott das schenkt, ist in seiner Hand. Wir können Erweckung nie erzwingen, aber wenn wir uns wünschen, dass Zürich noch einmal wie so einen geistlichen Aufbruch erleben darf, braucht es jede Gemeinde, jede FG und jede Gemeinde darüber hinaus und noch neue Gemeinden. Deshalb freue ich mich, können wir diesen Kanzeltausch so mindestens jährlich einmal machen. Ich lade ein, zu erwarten, dass dieser lebendige Gott, zu dem wir ja gesungen haben schon, dass er uns begegnen will, dass er zu mir reden will. Wie es mir auch heute gerade geht, wie ich auch zu ihm stehe oder auch vielleicht mich distanziert fühle, er will mir begegnen, will zu mir reden. Und ganz besonders durch die Bibel. Und so lese ich den Predigttext aus Offenbarung 21, Vers 1 bis 7. Ganz hinten in der Bibel, nicht mehr viele Seiten. Offenbarung 21, ab Vers 1. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Und sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Und wir beten. Wir danken dir, Vater im Himmel. Bist du unser Schöpfer, ein Schöpfer, der uns begegnen will und zu uns reden will. Herr, wirke du, schenke du, dass wir es hören. Dass wir das hören, was du uns zeigen willst, persönlich, aber auch unsere Gemeinschaft zeigen willst heute Morgen aus diesem Text. Schenke uns wie dein Licht dafür, deine Erkenntnis dafür. Danke dir, dass du es verheißen hast. Du wirst reden. Dein Wort hat die Kraft, mitten in unser Leben hineinzukommen. Amen. Wie ist denn eigentlich der Himmel? Wir haben schon einiges dazu gehört. Ich als Kind, ich kann mich so zurückerinnern, vielleicht so fünfjährig, habe mir intuitiv, ohne dass mir das jemand gesagt hätte und logischerweise nicht, wenn es jetzt dann hört, aber intuitiv habe ich mir den Himmel so vorgestellt, dass der voller Luftballone ist. Und das kam einfach daher, weil ich habe so diese Heliumballone geliebt als kleiner Junge und sie sind mir immer abgegangen. Und dann fliegen sie so hoch und verschwinden. Ich dachte mir, wenn das allen so geht, dann ist irgendwann voll, oder? Aber so eine schöne Vorstellung, so ein Himmel voller farbiger Ballone. Theologisch ist das nicht alles ganz so. Ich habe deshalb Theologie studiert, um das besser zu lernen. Aber wir haben alle eine Art intuitive innere Vorstellung des Himmels. Ob wir uns denn wie bewusst sind oder nicht. Manchmal, glaube ich, ist heute diese Vorstellung, die ist schon da, aber sie ist gar nicht mehr so konkret. So, es ist noch schwierig zu sagen, wie genau, weil es irgendwie auch nicht mehr so Thema ist manchmal. Sag, wie soll ich mir den Himmel genau vorstellen? Dann gibt es die, die eher so denken, ja, Himmel, dem fühle ich mich nicht so nah. So in den Wolken und so in weißen Kleidern fliegt man so. Und man singt morgens bis abends, für einige sehr schön, für andere eine anstrengende Vorstellung, ja, dann hat man auch nicht so eine Verbindung dazu. Und was dazu gehört, es beschäftigt uns häufig einfach nicht, weil unsere Gegenwart, die Realität jetzt, mit der habe ich ja genug zu tun. Oder? Also, aber die meisten von uns denken vielleicht die kommende Woche, Monaten, was uns beschäftigt, bewegt oder Konflikte oder Arbeitssituation, Herausforderungen. Aber der Himmel, der drängt sich eigentlich nie so wirklich auf. Und es kann auch geschehen, dass er deshalb so im Predigen der Gemeinde wie Schritt für Schritt für Schritt so etwas verschwindet. Und man spricht dann nur darüber, 3 Tipps für gelingende Beziehungen, so können wir Konflikte meistern, so wirst du zum Frieden. Super, alles wichtige Themen. Aber ich glaube, es ist auch mal wichtig, über ein eigentlich so gar nicht relevantes Thema wieder in den Himmel zu reden. Das wäre jetzt eine schlechte Ankündigung, oder? Das aber sehr relevant ist, glaube ich, das unseren Alltag jetzt prägt, unser Leben prägt. Und ich finde es auch super, dass ihr so eine Serie macht, eine Predigtserie, wo ihr mittendrin seid, auch mit diesen Vorträgen, wo es um Jenseits auch geht. Ich habe mit Thomas Kasper mich so abgesprochen, dass ich mich wie einklinke, weil das wie so gepasst hat in diese Serie auch. Und wie ein Aspekt auch mit da hineinbringe. Das Schöne ist eigentlich, wir sind ja im Buch der Offenbarung. Es ist uns mehr gesagt über den Himmel, als man manchmal denken könnte. Die Offenbarung beginnt mit dem Wort Apokalypseos. Apokalypsis, das kennen wir heute als Apokalypse, das tönt sehr nach Weltuntergang. Das meint aber genau etwas anderes, es meint Enthüllung. Es meint, Gott zieht ein Stück weit den Vorhang zurück, um uns Dinge zu zeigen von dem, was kommt. Also wenn Apokalypse hört, müssen wir denken nicht nur an Weltuntergangsfilme, sondern eigentlich heißt es, Jesus zeigt uns, was wichtig für uns ist. Und wir können mehr über den Himmel wissen, als wir vielleicht meinen. Und deshalb lade ich euch ein, da mit einzutauchen in diesen Text, der einige Aspekte darauf mitnimmt. Und wir gehen so in 3 Schritten durch. Das ist so die Grundlage. Der Himmel ist eine Erde. Schon mal eine wichtige Erkenntnis. Vertiefen wir noch. Zweitens heißt der Himmel bedeutet, das Schönste kommt noch, was das bedeutet. Und wir enden wie so beim Ziel von allem, dem Zentrum und Ziel der ganzen Weltgeschichte und auch des Himmels. Ich lese nochmals den ersten Vers, was hier hieß. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Der Text ist geschrieben von Johannes, dem Apostel Johannes. Der ist jetzt relativ alt schon. Es ist in der Verbannung auf dieser Insel Patmos und es wird ihm diese Vision geschenkt, dieser Einblick in das, was kommt von Gott her. Nun ist die Offenbarung immer so ein Thema. Also ich kann mich auch erinnern, so früher, wenn ich das gelesen habe, das hat mir manchmal auch Sorgen gemacht oder Angst gemacht. Es wirkt auch so, all diese Bilder sind nicht nur einfach zu verstehen, wirkt so düster. Aber mir hilft es, wie mir vor Augen zu führen, die Offenbarung ist an ganz konkrete Gemeinden geschrieben. Wir lesen es zu Beginn, an welche Gemeinden? Auch an uns natürlich, aber zuerst an konkrete Gemeinden und es sind Gemeinden, die jetzt verfolgt werden. Es sind Menschen, die erleben, ich glaube an Jesus und ich verliere meine Familie und ich verliere meinen Besitz und ich verliere meine Heimat. Und in diese Not hinein kommt die Offenbarung, um zu ermutigen, um zu trösten. Und das ist eigentlich der Hauptfokus dieses Buches bis heute. Ich glaube, wenn wir da, und einen kleinen Lichtblick davon sehen wir wie in diesem Text, noch viel mehr in der Offenbarung, wenn wir das wie verstehen, dann hilft uns das heute in unserem Alltag. Also den Menschen, die damals merken, jetzt habe ich nur Jesus, was ist jetzt? Hat sie das so getröstet, dass sie die Kraft fanden, das weiter auszuhalten. Wenn wir das verstehen, wenn wir das sehen, erkennen, können wir etwas, kommt etwas in unser Leben, das uns ausrüstet, Dinge auszuhalten, jetzt, heute, die wir sonst gar nicht aushalten könnten. Es ist eine Ermutigung, eine Stärkung. Das ist der Hauptfokus der Offenbarung. Ich glaube, es ist so wichtig, das zu Beginn zu verstehen. Das Zweite, was wichtig ist für die Einordnung, so Heilsgeschichte, sagt man dem, die beginnt so mit der Erschaffung der Welt oder eigentlich noch früher. Und wir sind jetzt ganz am Ende. Da gibt es noch viel Interessantes dazwischen, das ist nicht so mein Fokus heute, aber es gibt so Endzeitfragen, Trübsalszeit, Wiederkunft, tausendjähriges Reich, wie man das dann genau versteht, Wiederkunft von Jesus, eher vorher vermutlich, oder da gibt es verschiedene Theorien, wie auch immer. Aber ganz am Ende, Gericht und dann kommt das, was wir jetzt anschauen. Dann kommt der neue Himmel und die neue Erde. Also wir sind da ganz am Ende. Das hilft schon, Dinge zu verstehen. Manchmal vermischt man das schon und dann wird es schon etwas eigenartig. Bringt man es wie nicht mehr zusammen. Weil ein Problem ist auch, Himmel hat viele Bedeutungen, wenn man Himmel sagt. Also Himmel ist mal Himmel, wenn man so nach draußen schaut, oder? Ich als Kind, Himmel, das muss da oben sein. Das ist wie logisch. Also verstehe ich auch, dass Leute wie denken, das ist Himmel. Dann kann Himmel auch der Ort sein, der bezeichnende Ort, wo Gott ist, wo er gegenwärtig ist. So die unsichtbare göttliche Welt, das ist der Himmel. Dann sagt man manchmal auch Himmel zu dem Ort, wo wir sind, wenn wir sterben. Das ist ja unter anderem auch Thema in eurer Serie. Da werdet ihr dort mehr lernen, sagt, das ist wie der Himmel. Aber das ist alles nicht das, was jetzt Thema ist. Was jetzt Thema ist, ist der Himmel, ganz am Ende, der neue Himmel, die neue Erde. Also das ist der Fokus, darum geht es hier. Und da sind wir nicht direkt, wenn wir sterben. Das kommt noch. So einfach zur Einordnung. Und ihr werdet, habt ja ganz spannende Vorträge auch zu diesen Themen, die das noch viel mehr vertiefen. Wenn wir das lesen, was überraschend ist, ich habe es schon zu Beginn so gesagt, also der Himmel, den Himmel, den wir jetzt anschauen, der ist eine Erde. Wenn man das versteht, hat man schon ganz viel über den Himmel begriffen. Also in Himmel fliegen und so, da müssen wir keine Angst haben. Das ist nicht der Fokus der Bibel, sondern dieser Himmel ist eigentlich eine neue Erde, eine neue Welt. Es zieht sich durch die Bibel, diese Erwartung, dass Gott einmal noch alles wie neu macht, völlig erneuert. Ich lese nur auszugsweise so, Jesaja, ist ja schon viel älter. Der Prophet Jesaja, der sagt, Jesaja 65, Vers 17, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. An das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Was neu genau heißt, ist auch eine spannende Frage. Ich würde sagen, dieser neue Himmel, diese neue Erde ist eine völlige, grundlegende Erneuerung. Ich glaube nicht, es ist eine völlige Vernichtung und Neuschaffung, aber es ist eine tiefgreifende Erneuerung von allem, was ist, des ganzen Universums. Wenn er so eine Erläuterung und es entsteht wie ein etwas ganz Neues, eine Erde, wo wir wie sagen, ja, so war das eigentlich gedacht, stimmt, das macht wie Sinn. Vielleicht ahnen wir ein wenig, wie das sein könnte, aber es ist dann wie das Wahre, das Wirkliche, das völlig Erneuerte, diese neue Welt, die wartet auf uns. Dazu gehört, es ist eine Erde, die auch Materie ist. Also es ist nicht einfach nur geistlich, es ist eine richtige Welt, die man anfassen kann. Also der Himmel, den kann man berühren, da kann man richtig leben. Neu heißt, es ist eine Schöpfung, die erneuert ist. Und es ist auch anders wie jetzt. Unter dieser Schöpfung, so schön sie ist, leiden wir ja auch. Hier in der Schweiz leiden wir etwas weniger darunter, aber viele Menschen in vielen Regionen der Erde leiden sehr darunter, unter Dürren, die dann Hungersnöte auslösen. Aber auch hier vielleicht unter Überschwemmungen, vielleicht jemand schon ein Feuer erlebt. All das ist vorbei. Also es ist neu, auch die Schöpfung. Die sehnt sich auch wie nach Erlösung. All das ist vorbei. Es ist in diesem Sinn auch neu. Es ist nicht eine Rückkehr ins Paradies. Wäre so eine weitere Meinung. Das sagt die Bibel nicht. Wir haben nicht so ein zyklisches Modell, wo einfach alles am Schluss wieder zurückgeht und dann ist es wieder schön, sondern es ist von Beginn weg hat es dieses Ziel. Ich sage sogar, vom Paradies her war immer klar, der neue Himmel, der neue Erde, der wartet, den hat Gott vor Augen. Da führt alles hin. Es geht nicht einfach retour, sondern hin zu dieser neuen Welt. Deshalb neu heißt auch, und eine neue Erde heißt auch, da leben wir richtig als Menschen. Also man kann den Himmel berühren und auch die Himmelsbürger. Die sind auch, die haben einen Körper, die haben, sind auch als Materie. Sie sind nicht einfach nur geistlich, sondern dürfen leben als richtige Menschen. Ihr werdet auch dazu dann noch mehr hören. Und im Detail wissen wir jetzt nicht genau, wie das aussieht. Aber wenn wir so die Gesamtlinien zusammennehmen, kann ich persönlich, ihr könnt das für euch prüfen, aber persönlich aus voller Überzeugung sagen, ich denke, wir werden leben, richtig leben. Und da wird vieles dazugehören, was jetzt dazu gehört. Da gehört Arbeiten dazu. Natürlich nicht so eben wie zu Beginn im harten Acker, aber wer weiß, also Pflanzen, Gärtnern kann gut dazugehören. Also wir können gestalten, das ist in uns als Mensch hineingelegt. Arbeit ist hineingelegt, sie ist einfach mühsam und schwierig geworden oder wird uns zum Lebensinhalt. Es ist dann wie erneuerte Arbeit, die nicht ins Burnout führt, wo ich einfach arbeiten kann und mich freue, etwas erschaffen, bewegen zu dürfen. Wir werden kreativ sein, wir werden Beziehungen haben, wir werden Menschen sein, so wie wir als Menschen eigentlich gedacht sind. Mit allem, was uns dazu, zu uns dazu gehört. Also es ist richtig real, richtig erlebbar. Und alles so vergeistlicht, dürfen wir eigentlich ruhig wie vergessen. Auch Essen, Trinken, alles solche Dinge. Es gehört tief zu unserem Menschsein dazu, wir zum Himmel gehören. Es heißt ja auch, einen neuen Himmel, eine neue Erde und auch noch, auch das Meer gab es nicht mehr. Und da möchte ich kurz, wir gehen nicht auf alles ein so im Detail, aber vielleicht habt ihr euch schon gefragt, wieso kein Meer? Weil baden wäre vielleicht auch schön. So. Und ich glaube, das ist nicht die Aussage hier. Also es meint nicht Strandferien, die dann nicht mehr möglich sind, sondern das Meer in der Offenbarung, und das war den Menschen damals sehr klar, ist auch ein Bild. Das Meer ist so das, auch in den Psalmen war das so das Gefährliche, Dämonische, das die Herrschaft des Bösen auch in dieser Welt. Das Meer konnte man ja wie nicht kontrollieren, in die Tiefe des Meeres. Dieses dämonisch Böse in dieser Welt ist weg. Es ist einfach verschwunden. Es ist nicht mehr da. Es hat keine Macht mehr. Es hat keinen Einfluss mehr. Und deshalb ist es das Schöne, dass das Meer in dem Sinn im Bild nicht mehr da ist. Wenn wir das jetzt so durch uns durch den Kopf gehen lassen, sagt uns das schon ganz viel. Das sagt viel über unsere Weltsicht, eine christliche Weltsicht. Das zeigt uns einerseits, wenn ich das so für mich durchgehe, Diese Weltsicht der Bibel ist pessimistisch. Einerseits mal. Pessimistisch im Sinne von, diese Welt wird nicht einfach gut. Es kommt nicht plötzlich alles zum Guten. Nach tausenden Jahren haben wir es immer wieder probiert und irgendwann wird dann einfach nur noch schön und Friede sein. Nein, diese Welt ist in sich krank und vieles ist kaputt. Und viele Menschen heute spüren das ja sehr intensiv. Also wenn wir heutzutage ist der Optimismus für die Welt nicht mehr so hoch. Es gab Zeiten, da dachte man, jetzt schaffen wir das Paradies. Ich glaube, jetzt nicht mehr. Also fragt noch nur mal die Menschen, woher sie Angst haben. Was auch, oder wie viele Ängste auch da sind. Oder mir fällt das so auf bei solchen Gruppierungen auch. Zum Beispiel diese Klimagruppe, die sich die letzte Generation nennt. Das ist alles so, dieses Gefühl, es geht unter, es geht kaputt. Die Bibel sagt, ja, das ist eine richtige Beobachtung. Und alle, die uns das Paradies versprechen, kommt die Hölle. Im 20. Jahrhundert haben wir das erlebt, oder? Also es ist in sich kaputt und wir können es nicht einfach zusammenreißen. Es braucht etwas viel Tieferes für diese Welt, sonst geht sie einfach völlig kaputt. Wir schaffen es nicht. Und gleichzeitig ist diese Sicht zutiefst optimistisch. Wir gehen nicht einfach auf den Untergang zu. Es ist nicht einfach immer alles noch schlimmer, furchtbar und irgendwann macht und alles ist fertig. Sondern wir gehen auf etwas Wunderbares zu, auf eine neue, völlig erneuerte Welt. Und die ist am Horizont. Also Palmsonntag, Ostern ist eigentlich so der erste Einblick, so der Silberstreifen am Horizont dieser neuen Welt, die kommt. Also wir gehen nicht auf den Untergang zu, sondern auf eine wunderbare neue Welt, wie es eigentlich gedacht war. Und das kann uns auch helfen, vielleicht gerade den Personen, die einerseits diese Ängste unserer Gesellschaft auch stark spüren, dass wenn man sensibel ist, nimmt man das auch auf, oder? Zeitung überall, wenn man im Web liest, es ist ja immer furchtbar und es geht unter und oh, wie soll das nur und Wohnungsnot und wir dürfen wieder an den Horizont schauen und wissen, wir warten nicht auf den Untergang. Gott schaut dafür, dass einmal das zum Guten kommt, über alles hindurch. Und auch, und ich merke es in der Corona-Zeit, hat das auch noch so dazu geführt, es gibt ja auch zahllose Endzeitexperten und Propheten im Netz so, die ihre Anhängerschar haben und da ist es immer düster und immer und furchtbar und schlimmer und Endzeit und hat ja einen Teil seiner Berechtigung, aber es kann einen manchmal so beherrschen, Menschen seelsorglich gesprochen, die wie merken, es wird mir immer dunkler, es wird immer noch, ich verliere wie alle Hoffnung, dann ist etwas zutiefst ungesund. Weil die Offenbarung und alles, was die Bibel zeigen will, will uns ja Hoffnung geben und nicht sagen, ja, es ist immer noch schlimmer und nein und die noch und alle sind abgefallen. Dann nur eine Ermutigung, vielleicht wieder etwas mehr auf das zu hören, das uns auch diese Hoffnung vermittelt, die uns Gott hier wie vor Augen malt. Also Wiederherstellung liegt vor uns, die kommt. Der Himmel, eine neue Erde. Ich glaube, da steckt eigentlich schon so viel drin, man schon gut bewegen könnte. Ja, was sagt das jetzt zu meinem Himmelsverständnis? Jetzt tauchen wir noch etwas mehr ein. Und ich lese Vers 2 bis Vers 5 noch einmal vor. Das sind auch so Verse, die man einfach mal hören kann und gar nicht alles, jedes Detail auseinandernehmen muss. Die haben so eine Kraft. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn das früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Wie sieht dieser neue Himmel, diese neue Erde aus? Was macht sie aus? Hier ist ein Hauptaspekt drin. Dieses himmlische Jerusalem. Auch dieses himmlische Jerusalem ist neu. Also nicht das irdische Jerusalem. Es ist auch ein Bild dafür. Also kommt wie eine neue Stadt vom Himmel auf die Erde. Das ist das Bild. Was wir hier sehen ist, Himmel, also der Ort, wo Gott wohnt, und Erde verbinden sich auf eine Art, wie das in dieser Form noch nie so war. Himmel und Erde kommen wie endlich zusammen. Es ist wie eine Hochzeit uns sogar hier beschrieben. Das heißt, der lebendige Gott ist in einer Art gegenwärtig auf dieser Welt, wie es noch nie zuvor der Fall war. Seine Herrlichkeit, seine Schönheit durchdringt alles in dieser Welt. Das ist ein so schönes Bild, oder? Diese Stadt, diese Vermählung, Himmel und Erde vereint. Das macht den Himmel oder im Tiefsten diese neue Erde aus. Und es ist genau das, was diese Stimme auch ruft. Seht, im Griechischen, das Zelt Gottes. Das meint, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Jetzt ist es geschehen. Jetzt ist es vollbracht. Jetzt ist Gott selbst mitten, ganz gegenwärtig. Er war das immer nur zeichenhaft. Stiftshütte, Tempel, Gemeinde. Aber jetzt ist er vollkommen da. Das macht diese neue Welt, diesen neuen Himmel aus. Wenn ich mir das so vor Augen führe, diese Welt, wie die sein muss, und wo die Herrlichkeit und Schönheit Gottes in jedem Winkel erfahrbar und erlebbar ist. Seine Heiligkeit alles erfüllt. Dann spüre ich, da gehöre ich nicht hin. Da ist einig mit, wie mein Leben jetzt ist. Und diese Schönheit, diese Herrlichkeit, diese Heiligkeit, so bin ich nicht. Diese neue Erde wäre eigentlich leer. Es wäre einfach Gott allein auf dieser Welt. Weil wir Menschen uns losgekoppelt haben von ihm. Und die wunderbare Botschaft ist, sie ist nicht leer. Weil das der große Bogen über die ganze Bibel ist. Dass die Heilsgeschichte ist. Dass es einen Gott gibt, der alles erschaffen hat und mich gemacht hat. Und alles dafür getan hat, um uns nach Hause zu holen in diese Welt. Wo sein Fokus war, wer Menschen, die er liebt, zu sich holen kann. In diese Welt, die ihm immer schon vor Augen war, die immer schon das Ziel war. Er hat dafür den Himmel verlassen, wie die Herrlichkeit Gottes verlassen wurde, Mensch in Jesus. Jesus tauchte ein in diese zerbrochene Welt, die eben nicht neu ist, die in vielem so anders ist und so voll Not ist und so voll Schuld ist. Und er hat sie nicht einfach nur erlebt und uns Tipps gegeben, sondern er tauchte mitten hinein, dass all diese Not, all diese Krankheit, all diese Schuld auf sich nahm. Und er starb in dieser Welt. Also da war auch am Kreuz, war Himmel und Erde zusammen auf eine ganz andere Art. Weil Gott selbst starb unter der Last, der Not, dem, was zum Himmel schreit in dieser Welt, unsere Schuld trug. Und auch verstanden ist und lebt und uns einlädt, komm nach Hause. Ich will dich dahin bringen, wofür ich dich immer schon geschaffen habe. Ich liebe dich, ich rufe dich, ich will dir vergeben. Aber du hast mich nötig. Weil das ist keine Religion, die sagt, bemüht euch sehr und für die besten 17% reicht es dann in die neue Erde, neue Himmel. Sondern es reicht nur für einen, aber in ihm, für alle, die an ihn glauben, sagen, Jesus, du bist mein Leben und du bist mein Halt. Wenn dieser Gott, der mich gemacht hat, diesen Weg ging, ich vertraue mich dir ganz an, dann bringt er uns nach Hause. Und das ist der Moment, also wenn in dieser Welt dann Gott, die Welt Gottes und die Welt der Menschen so nah zusammen ist, heißt da, ich werde jeden einzelnen Moment in meinem Leben in der Gegenwart dieses Gottes leben, der mich kennt bis ins Innerste, all meine Schattenseiten, all meine Schuld und sagt, es ist vollkommen vergeben. gleichzeitig dieser Gott, wo ich einfach sehe, der liebt mich unerklärlich. Einfach als Person, wie ich bin. Einfach, weil er mich geschaffen hat. Ich werde einfach staunen können. Merkt ihr, völlige Ehrlichkeit, Wahrheit von Gott. Ich muss und kann nichts verstecken. Und anstatt abgelehnt zu werden, bin ich vollkommen angenommen und geliebt. Es ist nicht schön geredet, so ja, ist wunderbar, du bist perfekt. Ist aber auch nicht immer, ja, du solltest und müsstest. Das ist völlige Wahrheit und völlige Liebe für immer. Das gehört mit zu diesem Bild dazu. Wenn das so ist, wie ich das jetzt erzählt habe, hat das Folgen. Und die Folgen werden uns hier wie erzählt. Wir sehen hier zum Beispiel das Bild, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen, keine Angstschreie. All das gehört, ist die Folge davon, dass Gott gegenwärtig ist. Es wird keine Tränen mehr geben, da möchte ich noch kurz stehen bleiben. Ich habe mir da nie so Gedanken dazu gemacht. Mich hat mal jemand gefragt, wieso weinen wir denn im Himmel? Wieso hat es denn überhaupt noch Tränen da? Ist natürlich auch ganz viel bildhaft, aber mir hilft dieses Bild sehr. Und für mich hilft auch noch die Vertiefung, die Illustration, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht hilft es euch auch, sonst vergesst es auch wieder. Aber was meint das? Er wischt die Tränen, uns die Tränen ab. Vielleicht seid ihr als Kind auch einmal verloren gegangen. Das ist eine tiefe, furchtbare Erfahrung, oder? Also vor allem, wenn man klein ist, so vierjährig oder so, und man geht verloren. Und auf einen Schlag sind die Eltern weg. Und dann merkt man sofort, es ist das letzte Jahr geschehen bei unserem mittleren Kind, und wir dann auch merken, es ist nicht mehr da. Dieser Moment, dann ist alle Sicherheit weg. Man hat wie keinen Halt mehr. Man sagt, was soll ich tun? Was mache ich? Das ist so die sichere Basis, die Eltern sind verschwunden und die Tränen laufen und man ist völlig aufgelöst. Man hat keine Hoffnung. Wie soll jetzt das wieder? Wo soll ich hin? Was soll ich machen? Und wenn dann der Moment kommt, wo man wieder vereint ist und man sieht die Mutter, man sieht den Vater und sie kommen zu einem, natürlich auch aufgelöst, meistens so. Und man sitzt wieder auf dem Schoß. Man weiß, jetzt ist gut. Was macht man? Man weint noch. Oder? Es ist noch so häufig ein Schluchzen. Nein. Man kann dem Kind sagen, das ist gut. Wir haben dich gefunden und so. Und es kam gut heraus und schön bist du wieder da. Aber man ist immer noch am... So werden unsere Tränen abgewischt. Weil das Leben war nicht leicht. Für ganz viele. Viele sind hier, die das jetzt vielleicht gerade erleben. Wir leben von Tod, von Geschrei, von Schmerzen. Und es ist häufig schwer zu tragen. Und es ist wie dieses, schau, du bist angekommen. Es ist geschafft. Es ist vorbei. Du hast es durchgestanden mit mir. Es ist völlig erlöst. Du darfst loslassen. Du bist bei mir. Jetzt und für immer. Und das sind Tränen ernst nehmen und gleichzeitig abwischen, wo man so merkt, es ist wirklich, ich bin gefunden. Ich bin zu Hause. Ich bin bei meinem Vater. Mit dazu gehört der Tod, die Vergänglichkeit ist vorbei. Dazu gehören Krankheiten, Unfälle, Operationen, was da alles so mit dazu gehört. Jeder Krieg ist vorbei, jeder Kampf ist vorbei, alles Blutvergießen ist zu Ende. Merkt ihr den Vorgeschmack des Himmels? Ich glaube, da gehören wir nicht hin, aber gleichzeitig ist diese Sehnsucht in unser Herz gepflanzt. Deshalb versuchen wir immer wieder Himmel auf Erden zu schaffen und es endet wieder, jedes Mal wieder fürchterlich. Es zeigen mir wie zwei Seiten hier. Einerseits Leid und Geschrei gehören mit zu dieser Welt, jetzt im Bild. Und auch wenn wir Christen sind, ist nicht einfach alles vorbei. Das ist auch falsch so zu prägen, weil jeder weiß es ja. Also, und gleichzeitig können wir diesen Satz sagen, der ist von Fritz Rinecker, wo er über den Tod schreibt, das Schönste kommt noch. Wer so auf Jesus vertraut, darf wissen, der Schönste, der Erfüllendste, der Tiefste, der wunderbarste Tag meines Lebens liegt noch vor mir. Das Schönste kommt noch. Und wisst ihr was? Er ist garantiert in Jesus. Nicht in mir, aber in ihm. Und dieser schönste, für jeden, wie wir auch leiden, der schönste Tag, der liegt noch vor uns. Das Beste kommt noch. Das beeinflusst, wie wir heute mit Dingen umgehen. Zum Beispiel mit Krankheit. Und es ist gut, finde ich, und wichtig, auch um Heilung zu beten. Aber wir tun das immer auch im Wissen. Vollkommene Heilung wird uns erst noch geschenkt. Manchmal ist es punktuell so ein Aufleuchten von dem, was Gott tun kann. Das Vollkommene kommt noch. Und das ist eigentlich auch eine Ermutigung, weil es auf jeden, der geheilt wird, gibt es unzählige, die da sitzen und nicht geheilt werden. Und ich erlebe auch zum Beispiel psychische Krankheiten, Depressionen, die nicht einfach so verschwinden. Und wir können diesen Menschen sagen, ich kann auch heute Morgen sagen, auch diesen Text, du wirst geheilt. Nicht gerade heute vielleicht, aber du wirst geheilt. Völlige Wiederherstellung liegt vor uns. Psychisch völlige Heilung. Wer das kennt, kämpfe mit psychischen Krankheiten. Du wirst geheilt. Es ist einmal vorbei. Es ist nicht für immer. Und wer körperlich leidet, wir werden eine völlige Erneuerung einmal erleben dürfen. Es hilft mir auch, die Realität jetzt nicht zu überfordern. Nicht jetzt schon den Himmel zu erwarten. Und ich glaube, das liegt ganz tief in unserem Herzen, auch bei mir, dass wir immer schon im Jetzt denken, es müsste doch und besser und mehr und so. Zum Beispiel, es ist nur ein Beispiel aus der Partnerschaft. Jörg hat das Studium erwähnt, ich bin gerade so einem Seminar zur Ehe. Und da sagen säkulare Dozenten, oder eine Frau, eine Dozentin, sagt, es ist unglaublich, wie Menschen ihre Partnerschaft völlig überfordern. Ihre Selbstentfaltung und Selbsterfüllung und alles davon erwarten. Ich denke, es muss so gut, es muss sich immer super anfühlen und ich muss wie mich selber sein darin und mich selber finden und du hilfst mir, durch dich wird mein Leben schöner und wunderbarer und so. Es ist eine riesige Last. Da kann Partnerschaft fast nur zerbrechen daran. Mit dem Himmel, mit dem Vorgeschmack des Himmels vor Augen, kann ich mich freuen an einer richtig durchschnittlichen Ehe. Könnt ihr auf dem Nachhauseweg sagen, wir sind schon Durchschnitt. Auch mal an einer unterdurchschnittlichen, in gewissen Bereichen. Aber ich kann mich an dem freuen, was jetzt ist. Wenn ich nach Hause gehe und denke, verheiratet zu sein wäre schön. Und es ist mir jetzt einfach nicht geschenkt. Mich freuen an den Beziehungen, die ich jetzt habe. Ich nicht völlig gesund bin und denke, ah, etwas mehr abnehmen wäre gut oder vielleicht kämpfe ich mit Untergewicht und kenne es. All diese Fragen, wie zu wissen, es muss nicht jetzt perfekt sein. Es kommt noch, auch all das wird erneuert werden. Sich freuen an dem, was jetzt ist. Ohne immer den Druck, es müsste doch eigentlich besser und mehr und so zu sein. Und einfach sagen, Herr, ich danke dir für das, was ich jetzt habe, was mir jetzt geschenkt ist. Auch zum Beispiel Dank für eine Gemeinde, die vielleicht auch durchschnittlich ist. Also ich kenne eure nicht so gut, aber meine ist relativ durchschnittlich. So. Zum Schluss möchte ich wie eigentlich den letzten Vers so uns noch mitgeben. Ich glaube, wir haben jetzt wie so ein wenig den Himmel vor Augen. Und da heißt es, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Nun ist alles erfüllt, alles läuft auf den dreieinigen Gott hin. Und er sagt, es ist geschehen, ganz im Griechischen, es ist erfüllt. Das ist wie das Echo von dem Ruf von Jesus, es ist vollbracht. Das heißt, diese gewaltigste Geschichte, die es je in diesem Universum gab, sie ist jetzt vollendet. Es ist geschafft. Es ist alles so, wie es eigentlich immer mal gedacht war. Das sagt Gott hier. Und es gibt wie in der Offenbarung zweimal ein Komm. Das erste Komm, was heißt, wird hier schon widerspiegelt. Genau lesen wir es dann in Offenbarung 22, was heißt. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Komm. Das ist die Einladung. Lass deinen Durst bei ihm stillen. ist die Einladung, alles andere loszulassen, auf was wir hoffen und denken. Ich müsste doch sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dieses Wasser des Lebens, komm. Das ist nicht Vertröstung nur aufs Jenseits, sondern das ermutigt uns mitten im Jetzt, weil dieser Jesus ist jetzt schon bei uns. Den, den wir einmal sehen werden von Angesicht zu Angesicht, lebt jetzt schon in uns und unter uns. Und das zweite Komm ist ganz am Ende, jetzt wirklich am Ende. Offenbarung 22, Vers 20. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Und dieses Komm wünsche ich euch auch. Als Gemeinde wünsche ich uns, komm, Jesus, wir haben dich so nötig. Komm. Danke für alles, was du uns jetzt schon schenkst. Dass unsere Reise ganz ans Ende, der Vorgeschmack des Himmels, vielleicht haben wir uns in ein wenig noch so im Mund, wenn wir dann mitten in den Alltag wieder gehen, im Wissen, dieser Herr ist jetzt schon mit uns und er trägt uns und er begleitet uns. Er ist wie ein Hirte für uns. Er hilft uns auch jetzt nicht, den Himmel in allem schon erwarten zu müssen. Hilft uns, uns an dem zu freuen, was wir jetzt schon haben. Gibt uns eine Erklärung, weshalb vieles auch noch richtig schmerzvoll ist. Aber er sagt, es ist geschafft. Schauen wir auf ihn, dann wissen wir, das Schönste kommt noch. Der schönste, erfüllendste Tag meines Lebens liegt noch vor mir. Und ich darf beten. Vater im Himmel, es ist ein Geschenk, jetzt so mit dir reden zu dürfen. Und einfach, wir dürfen ein wenig mit diesem Text staunen. Es ist auch so die Erfüllung deines gewaltigen Plans, wie deine Liebe zum Ziel kommt. Herr, du wirst es tun. Danke dürfen wir uns dir anvertrauen. Du siehst, wie es uns auf dieser Reise hier im Jetzt gerade geht. Ich bitte, schenk's, dass unser Durst so groß ist, dass wir ihn auch nirgends sonst versuchen zu stillen, sondern allein bei dir, weil du, Herr, genügst. Und danke, rüstest du uns aus, dann mitten im Jetzt zu leben, auszuhalten auch, aber im Wissen, du bist bei uns und du wirst uns führen bis zu diesem schönsten Tag. Danke, hast du das geschafft, danke, hast du das getan. Amen.